Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Es war wieder ein Wochenende voll von Wintersport, sowohl in den Pisten als auch in den Loipen waren sie unterwegs. Es wurde gesprungen, es wurde durch die Eiskanäle gerodelt, deswegen müssen wir darauf zurückschauen. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich natürlich nicht ich alleine. Ich habe mir zwei wunderbare Experten eingeladen, das ist einmal Lukas Zager von Spox Österreich und Tobias Ruhr von T-Online. Hallo ihr beiden.
Hallo, servus.
Hallo, servus zusammen.
Ja, ich habe angekündigt, wir haben viel zu besprechen, viele Themen, die angesprochen werden und wollen direkt den Anfang machen. Damen, die Ski-Alpin-Damen, die Station gemacht haben in Garmisch-Partenkirchen, die berühmte Kandahar-Abfahrt genommen haben. Ja, und da gab es zwei österreichische Siege. Lukas am Samstag, der Sieg von Nicole Schmidhofer, am Sonntag der Sieg von Stefanie Vinier. Beide ein bisschen unter Beeinflussung von dem Wetter. Es hat ja der Super-G ein bisschen später angefangen mit dem Schnee. Der Super-G oder der Abfahrt wurde dann ein bisschen entschärft, aber trotzdem, das macht diesen Triumph ja kein wenig kleiner.
Es war wieder ein richtig starkes Wochenende von den Speed-Damen. Nicole Schmidhofer hat im Super-G gewonnen. Das war ihr erster Weltcup-Sieg, obwohl sie ja vor 2 Jahren in St. Moritz schon Super-G-Weltmeisterin geworden ist. Im Weltcup hat sie noch nie so ein Rennen gewonnen. Sie hat ja in dieser Saison auch schon in Lake Louise 2-mal eine Abfahrt gewinnen können. Und das war jetzt ihr 3. Sieg in dieser Saison. Also die ist wirklich extrem stark in Form. Und hat sich da eben den Super-G geholt und einen Tag später am Sonntag die Abfahrt, die dann verschoben worden ist. Und dort hat Stefanie Vinier ihren ersten Weltcupsieg überhaupt gefeiert. Also aus österreichischer Sicht kann man nur zufrieden sein.
Ja, kann man auf jeden Fall sein. Du hast angesprochen, aufgrund der Wetterverhältnisse gab es diese Verschiebung. Natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem, die Wettkämpfe waren dann trotzdem sehr, sehr spannend. Und auf Platz 2 jeweils mit dabei gewesen, Tobi, Sofia Gocha. Ihr erstes Rennen nach der schweren Verletzung im letzten Jahr und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich überrascht, wie stark sie schon präsentiert hat.
Ja, nicht nur du, Sebastian. Also ein Knöchelbruch, das ist ja jetzt, du hast es angesprochen, tatsächlich eine schwere Verletzung und sie kommt da zurück und ist da ganz unbeschwert runtergefahren. Sie war ja, sie ist ja nicht umsonst Abfahrts-Olympiasiegerin geworden und hat auch die Disziplinwertung gewonnen, dass sie extrem gute Skifahrerin ist. Im Speed-Bereich, das wussten wir, aber dass sie nach so einer langen Pause so zurückkommt, boah, ich glaube, da sind nicht nur wir baff, da hat auch die Konkurrenz im Hinblick jetzt auf die WM in Schweden, die bald beginnt, schon auch mal kurz schlucken müssen und gedacht so, wow, wo kommt die denn plötzlich wieder her? Also kann man nur den Hut ziehen vor dieser Leistung an beiden Tagen.
Genau, an beiden Tagen und zumal es war der letzte Super-G, die Italiener sehr, sehr stark insgesamt. 5 Fahrerinnen unter den ersten 11. Platz 4 Federica Brignone, auf Platz 9 Marta Bassino, Platz 10 Francesca Masaglia, Platz 11 Nadia Fanchini, also von den italienischen Damen, positionieren sich, um dort reinzukommen. Auf Platz 3 gewesen Lara Gutberami, Lukas, Platz 3 in Super-G, Platz 12 in der Abfahrt. Spiegel, glaube ich, so ein bisschen ihre Saisonsieger, wo sie immer mal wieder aufs Podium fahren kann, aber dann noch immer mal wieder Rennen hat, wo es dann nicht hundertprozentig funktioniert bei ihr.
Ja genau, wir kennen die Lara Guter, Bechram ja auch schon als Seriensiegerin in den Speedrennen. Jetzt hat sie es mal wieder aufs Podest geschafft. Wir wissen, dass sie mehr kann. Ich glaube nicht, dass sie zufrieden ist. Wir kennen sie auch als sehr ehrgeizige Athletin. Ich glaube, sie wird sich nicht zufrieden geben, bis sie nicht auch mal wieder Rennen gewinnt.
Das glaube ich auch. Und eine ehrgeizige Athletin, da kommen wir schon zu Viktoria Rebensburg. Tobi, sie war gestartet in Super-G, ist ausgeschieden leider. Es hat aufgrund der Belastung gesagt, okay, ich möchte den Abfahrt nicht fahren. Ich möchte einfach Kräfte schon mit Blick auf die WM. War für sie natürlich dann mit dem letzten Super-G vor der WM eine misslungene Generalprobe.
Ja, definitiv. Irgendwie ist bei der Vicky gerade so ein bisschen der Wurm drin. Ich kann es auch nicht erklären. Woran es liegt, ist vielleicht ein bisschen Kopfsache. Ich meine, so dieses Rennen in Garmisch, also die Abfahrt, es ist ja Heimweltcup, den sagt man nicht ab, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man ist sehr gut drauf und es passt alles, dass man mal ausscheidet in einem Skirennen, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass sie im Kopf nicht so ganz da ist momentan. Und dass sie sich jetzt die Auszeit nimmt. Sie fährt jetzt dann noch den Riesenslalom, um da einfach die Sicherheit sich wieder zu holen in ihrer besten Disziplin. Das ist ja nach wie vor der Riesenslalom. Und ja, ich bin da leider nicht so zuversichtlich, was Victoria angeht, Richtung WM. Aber gut, man weiß nicht, was hinter den Kulissen ist. Vielleicht braucht sie jetzt ja gerade auch diese Auszeit. Und wenn sie einen guten Riesenslalom jetzt fährt, kann so ein Ding auch schnell wieder kippen. Das ist im Skisport ja immer wieder zu sehen, dass es sehr schnell in verschiedene Richtungen auspendeln kann. Hoffen wir, dass es bei Vicky auch so ist, dass sie dann zur WM wieder in die Richtung pendelt, die wir eigentlich von ihr gewohnt sind und die sie ja auch drauf hat.
Genau, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Allgemein die deutschen Damen im Super-G nicht präsent gewesen. 5 Damen sind ausgeschieden. Die bestplatzierte Deutsche war Veronika Ronnek auf Platz 31, also knapp außerhalb der Punkte. Da haben ihr 17 Hundertstel gefehlt auf den 30. Platz. Waag Schade dran vorbeigepasst, bei dieser Deutsch, Platz 37, auch keine Punkte gesammelt. Da war es aus deutscher Sicht besser am Sonntag. Lukas mit Platz 3, Kira Weitle, hohe Startnummer gehabt und bewiesen, dass sie wirklich in der Abfahrt momentan jemand ist, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss.
Ja, die Startnummer war gar nicht so hoch, lieber Sebastian, die war Nummer 5, aber natürlich, sie hat nämlich dafür die Bestzeit gesorgt. Das war natürlich schon ein Highlight von diesem Rennen bei ihrem Heim-Weltcup, dass sie da die Bestzeit hinsetzt und sich dann feiern lassen kann, auch von den Zuschauern. Das war natürlich ein schönes Erlebnis. Platz 3 ist es geworden. Es ist, glaube ich, jetzt weiter Podestplatz in dieser Saison. Sie hat es ja auch schon in Lake Louise einmal unter die ersten 3 geschafft. Generell stand diese Abfahrt ein bisschen unter dem Zeichen von dem Sprung, der da drin war. Also die Strecke ist eigentlich aufgeteilt auf 3, im Wesentlichen auf 3 Passagen. Du hast zuerst diese Gleitpassage zu Beginn des Rennens, das dauert circa 45 Sekunden. Dann kommt der technisch anspruchsvolle Teil mit wirklich langgezogenen Kurven, die man sauber fahren muss. Und dort mittendrin ist der Seilbahnsprung. Der hat in den Abfahrtstrainings schon für Diskussionen gesorgt, weil er in den Trainingsläufen schon extrem weit gegangen ist. Dort haben die Läuferinnen teilweise den Sprung umfahren, weil sie sich einfach nicht sicher waren. Haben dann die FIS kritisiert, auch viele vom ÖSV. Viele Läuferinnen haben da wirklich sich moniert über diesen Sprung. Der ist dann mehr abgetragen worden. Das Problem, das es dann am Sonntag gegeben hatte, trotz der Neuschnee, der ja am Samstag zu der Verzögerung geführt hat, war, dass die Spur ziemlich glasig war. Es waren die Bedingungen einfach viel schneller als in den Trainingsläufen noch und dieser Sprung ist extrem weit gegangen. Es hat dann dazu geführt, dass dann nach der Startnummer 3, nach der Schweizerin Corinne Suter, die da Bestzeit gefahren ist, aber dort schon extrem weit gesprungen ist, plötzlich wieder Pistenarbeiten durchgeführt wurden. Und da hat man sich als Zuschauer auch ein bisschen gedacht, das ist, also so oft hat man das auch noch nicht gesehen. Die haben dann wirklich begonnen, diesen Sprung mehr abzutragen noch. Also ich finde, da haben die Veranstalter und die FIS einfach nicht gut ausgesehen, auch dabei diesen Sprung, der schon eine Woche lang für Diskussionen gesorgt hat, dass der dann auch im Rennen für Probleme gesorgt hat. Soll aber nicht den 3. Platz von Kira Weidle schmälern, natürlich.
Nee, auf keinen Fall, aber gut, dass dort die Entschärfung mit dabei gewesen ist. Hat man, glaube ich, gesehen, als wäre dann noch gerade bei den Top-Leuten dann doch dann zu sehr weiten Sprung gelesen und man hat ja gesehen, auch in den letzten Wochen und Monaten, da gab es auch dann einige schwere Stürze, deswegen hat, glaube ich, die Entschärfung auch den Wettbewerb durch gut getan, wo dann auch noch 3 weitere Deutsche nicht Punkte gefahren sind. Michaele Wenig, Platz 23, Maike Pfister, Platz 24 und bei dieser Deutsch, Platz 26. Tobi, so, das sind so ein paar positive Lichtblicke mal von 3 auch jüngeren Fahrerinnen aus dem deutschen Sicht. Das kann man, glaube ich, mal gut mitnehmen. Sollte aber dann natürlich auch gucken, dass man das in den nächsten Rennen und dann auch in den nächsten Monaten bestätigen kann. Für die WM wird natürlich nichts werden. Klar, da sind sie nicht nominiert, aber ich denke, das ist mal ein positiver Lichtblick.
Ja, insgesamt. Also wenn man überlegt, dass wir auch ja noch zu Saisonbeginn davon gesprochen haben, dass die Victoria Remsburg da so ein bisschen als Einzelkämpferin unterwegs ist, hat sich bei den deutschen Damen da schon was getan, jetzt im Laufe der Saison. Also gerade Kira Weidle ist natürlich, wir haben schon über sie gesprochen, die ist 22, der hat da ganz unbeschwert tatsächlich auch in der Weltspitze mit. und die hinten dran können sich da so auch Step by Step rantasten. Und die sind teilweise noch sehr jung. Michi Wenig ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber auch sie hat noch kein Alter, wo man sagt, die fährt noch ein, zwei Jahre und dann ist Feierabend, sondern mit Mitte 20 ist sie auch noch eine, die sich da wirklich auch jetzt rantastet. Und das tut ja so einem Kollektiv dann auch gut. Wenn der Druck nur auf einer lastet, dann da fehlt dir komplett der Unterbau. Und jetzt hat man so langsam das Gefühl, dass sich dieser Unterbau entwickelt. Aber auch der kann nicht innerhalb von einer Saison von Plätzen rund um Position 30 plötzlich in Richtung Top 10 für alle gehen, sondern das muss sich langsam entwickeln. Aber aus deutscher Sicht absolut positives Signal. Und wir sind froh, dass es da nach vielen, vielen Jahren, wo wir wirklich nur seit dem Rücktritt von Maria Hüfel-Riesch 2014 nur Viktoria Rebensburg hatten, dass jetzt endlich wieder sich was bewegt.
Ja, genau. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, sehr positiv auf jeden Fall. Gucken dann auch, wie es dann bei der WM laufen wird. Bei der WM, das ist schon das nächste Thema, das wir kurz anschneiden sollen, Lukas, Pause gehen. Das war jetzt der 5. Sieg einer Österreicher in der 6. Abfahrt. Das heißt auch eigentlich, WM-Gold ist für Österreich fest eingeplant, oder nicht?
Das ist der Plan, auf jeden Fall.
Die Frage wird dann nur sein, wer am Ende ganz oben steht. Das werden wir dann natürlich dann auch genauer beleuchten. In den nächsten Wochen werden es noch erfahren. Wie gesagt, Anfang Februar ist die WM in Aare. Da werden auch die Männer starten. Zu den Männern werden wir in dieser Sendung nichts sagen, weil der liebe Lukas schon mit dem Kollegen Malte Asmus im Sportplatz die ganzen Rennen besprochen hat. Das heißt, wenn ihr euch da nochmal den Rückblick anhören wollt, auf jeden Fall reinhören. Sportplatz findet ihr dort mit dem Kollegen Lukas Zara, genau, und Malte Asmus, die das Rennen für euch aufgearbeitet haben, die drei Rennen und natürlich auch den starken Sieg von Josef Ferstl. Also von daher unbedingt reinhören. Wir machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück und gucken auf die erste WM des Jahres. Rodel-WM in Winterberg. Also bleibt dran. Hier bei Karl Scholz, Eumener Sporttalk auf mein Sportpodcast.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Stolz, ich bin der Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es angekündigt, wir gucken jetzt auf die Rodelbahn in Winterberg, wo die WM stattgefunden hat in diesem Jahr und fangen natürlich ganz gentlemanlike mit den Damen zuerst an. Und da muss man ganz klar sagen, Tobi, Natalie Geisenberger ist zurück, Doppelsieg, sowohl im Sprint als auch in Einzel hat sie sich den Titel sichern können und damit ja mal wieder Klassenbeweis unter Beweis gestellt.
Sie ist einfach die beste Rodlerin der Welt und sie zeigt es nicht nur im Laufe einer Weltcup-Saison, wo sie natürlich auch nicht jedes Rennen gewinnt und gewinnen kann, aber immer, wenn es drauf ankommt, ob Olympia, ob Weltmeisterschaften. Natalie Geisenberger ist eine Bank und ja, es kann tatsächlich nur eine Weltmeisterin, eine verdiente Weltmeisterin geben, wenn man mal so eine ganze Saison und auch die letzten Jahre da als Referenz nimmt und das ist die Natalie, die technisch einfach unheimlich stark ist, am Start immer gut ist und vor allen Dingen diese mentale, die Frau ist so eiskalt wie die Rinne, in der sie fährt.
Ja, das stimmt. Also wirklich sehr, sehr stark dort gewesen. Lukas, es gab ja diesen Sprintwettbewerb als erstes und da gab es einen deutschen Dreifachsieg. Man sieht ja immer, die Deutschen können keinen Sprint. Ich denke, jetzt haben sie bewiesen, es ist doch der Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, schaffen wir den Wettbewerb wieder ab oder lassen wir ihn trotzdem noch dabei?
Ja, für Außenstehende ist dieser Wettbewerb vielleicht ein bisschen, wird lachhaft betrachtet vielleicht, aber es ist einfach trotzdem, das hat durchaus seine Berechtigung. Du willst einfach diese Startkomponente ein bisschen rausnehmen, darum geht es im Sprint. Ja, und ich finde, das ist also das hat durchaus seine Berechtigung. Das sollte auf keinen Fall abgeschafft werden. Ich finde ja vor allem den Sprint-Weltcup, wo dann wirklich, ich glaube, es sind ja nur 3 oder 4 Rennen insgesamt, die dann in dieser Wertung zählen, aber dort wird eben die Zeit immer aufaddiert. Vor allem in diesem Hinblick finde ich diese Disziplin sehr spannend. Und ja, wenn die WM ansteht, muss man natürlich den Sprint dann auch ausfahren. Und ja, also mir gefällt er.
Ja, mir auch mit Sicherheit auch. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, zumal der Unterschied zwischen Julia Taubitz und Nathalie Geisenberger nur 0,007 war, also quasi kaum sichtbar für das menschliche Auge. Dann war es ein bisschen deutlicher im Einzel mit beiden Rennen. Da waren es dann über 4 Zehntel Vorsprung, die da dort am Ende nach der Geistmenger Julia Taubitz hatte. Aber trotzdem, Tobi, Julia Taubitz, sie hat sich wirklich gut präsentiert und bestätigt die starke Form, die sie momentan besitzt.
Ja, also definitiv. Sie hat einen riesen Sprung gemacht in dieser Saison und zeigt, dass sie ist ja auch wirklich noch ganz jung, dass sie die Kronprinzessin ist, die wahrscheinliche Anwärterin, irgendwann in die Fußstapfen von Nathalie Geisenberger zu treten. Also das ist auch, was das Mentale angeht, schon sehr, sehr weit und hat ein tolles Gefühl für den Schlitten, obwohl sie ja ein bisschen eine andere Statur hat wie Nathalie Geisenberger oder auch Diana Eidberger, kommt sie da extrem gut zurecht und sehr erfrischend, tut dem deutschen Rodeln nicht nur wegen den Leistungen sehr gut, auch ihre Art ist wirklich sehr erfrischend. Und da können wir uns, wir sind ja sehr verwöhnt im Rodeln, vor allen Dingen auch bei den Damen. Und ich glaube, da haben wir jemanden, der uns da noch ein paar Jahre verwöhnen wird.
Genau, gerade Damenrodeln sind in Deutschland wirklich sehr verwöhnt. Platz 3 im Sprint hat dann Diana Eidberger belegt. Denn im normalen Rennen lief es für sie nicht nur Platz 12, Diana Hüfer. WM nur Platz 10 im normalen und Platz 5 im Sprint besorgt. Das wäre vielleicht ein bisschen eine Enttäuschung, aber aufgrund der Ergebnisse der Weltcup-Saison, denke ich, war das doch mit Sicherheit so das, was ihre Möglichkeiten bisher gewesen sind. Kommen wir nun zu den Männern, Lukas, und da müssen wir natürlich über die Österreicher sprechen, weil es gab mal wieder jemanden, der so ein bisschen wie Kai aus der Kiste reingekommen ist. Johannes Müller, Weltmeister im Sprint.
Auch wenn mir der Kai aus der Kiste als Österreicher nicht viel sagt, ja, so ist es, ja. Jonas Müller heißt der Weltmeister im Sprint. Der war in dieser Saison nicht besonders auffällig. Es ist ein Athlet, der noch jung ist, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hat in den letzten Jahren, hat zum Beispiel die Saison vor 2 Jahren komplett verpasst mit einer Verletzung. Und ja, er hat sich von vornherein auf dieser Bahn sehr, sehr wohl gefühlt, hat auch im Training schon die zweitbeste Zeit gezeigt. Also beim Sprint hat man ja Qualifikation fahren müssen. Es waren ja nur 15 Athleten und Athletinnen startberechtigt. Und dort hat er schon die zweitbeste Zeit gezeigt. Da hat es dann im Team intern schon irgendwie geheißen, ja, schauen wir mal, Jonas, du machst das eh heute. Jeder hat nur drüber gelacht, aber so ist es dann wirklich gekommen. Felix Loch hat sich fast schon, es hat schon so ausgeschaut, als ob er irgendwie damit gerechnet hat, war mit Startnummer 12 gestartet, hat die Bestzeit hingelegt und dann hat ihm ja Jonas Müller den Weltmeistertitel noch weggeschnappt. Felix Loch hat ihn sicher dann 2 Tage später trotzdem noch geholt.
Genau, nachdem es 24.000 gewesen sind, die er Rückstand hatte auf Jonas Müller im Spiel, hat er sich dann ja doch schon stark den Österreicher besiegen können. Reinhard Egger am Ende 1/10. Und ich denke, das war für ihn, glaube ich, sehr, sehr gut zu sehen, Tobi, dass er jetzt diesen Titel hat und dann noch ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen Pech drehen, aber schon so ein bisschen diesen kleinen Fluch, der ihm auf den letzten Groß-Events gewesen ist, schon so ein bisschen durchbrochen hat.
Also man hat die Bilder im Ziel gesehen. Felix Loch hat so viel in seiner Karriere gewonnen, aber so emotional und wirklich so erleichtert habe ich ihn auch noch nie erlebt. Als sein Vater dann direkt im Ziel wirklich noch in die Eisrinne gesprungen ist und ihn umarmt hat, waren tolle Bilder. Und Felix Loch war der Dominator in den letzten Jahren. Das geht ja fast ein Jahrzehnt, dass er da wirklich immer der beste Rodler war. Und ja, irgendwie scheint dass bei Olympia doch ein bisschen Spuren hinterlassen zu haben bei ihm. Er hat ja überhaupt keinen Weltcup gewonnen in dieser Saison und war teilweise sehr, sehr weit weg. Und dass er dann pünktlich zur Weltmeisterschaft wieder diese Topform hat und dass er dann auch vor allen Dingen den zweiten Lauf runtergebracht hat. Weil da, ich denke, wir können es uns vorstellen, da kommen dann natürlich die Gedanken wieder an Südkorea hoch, wo er 3 von 4 Läufen alles dominiert und diesen allerletzten Lauf, diesen Fehler macht und dadurch die Medaille und natürlich die Goldmedaille verspielt. Und er hat es diesmal runtergebracht. Die Bilder haben für sich gesprochen. Und mich freut es total für ihn, weil er immer sehr bescheiden damit umgegangen ist und da wirklich auch hart an sich gearbeitet hat. Toller Erfolg für einen großartigen Sportler. Und vielleicht darf ich da noch eine Anmerkung machen. Und zwar hat sein Mentor und sein Materialtrainer, der Georg Hackl, der Hackl-Schorsch, die zwei haben sich ja was einfallen lassen. Und zwar ist Felix Loch im Training mit seinem normalen Schlitten gefahren und war irgendwie noch zu weit weg. Dann haben die zwei Folgendes gemacht, und zwar haben die Laufschiene, was wir unten dran haben am Schlitten, von Nathalie Geisenberger an den Schlitten von Felix Loch montiert. Und zack, ist das Ding geflutscht. Das heißt, dieses Erfolgsdoppel da auch, der Mentor und Materialverantwortliche, der Hackl-Schorsch und der Felix Loch, die haben sich da ideal abgestimmt und ergänzt. Und ist noch eine schöne Randnotiz, die man vielleicht auf den ersten Blick so nicht mitbekommen hat.
Ja, also eine spannende Story auf jeden Fall, und am Ende hat es ja funktioniert, also von daher war es die richtige Entscheidung dort. Ja, direkt dahinter, da hat wie ein Österreicher gelauert, muss man sagen. Reinhard Egger, Lukas, der hatte eigentlich noch auf so den keinen oder anderen Fehler vielleicht gehofft von Felix Loch, der kam am Ende nicht, aber trotzdem soll die Leistung von Reinhard Egger mit Silber auf keinen Fall schmälern.
Reinhard Egger war Fünfter nach dem ersten Durchgang, nach dem ersten Lauf. Und hat dann wirklich eine Top-Zeit hingelegt. Er war sich lang nicht sicher, ob das trotzdem für eine Medaille reichen wird. Und dass er dann, er hat sich ja schon über Bronze irrsinnig gefreut, dass es dann sogar Silber geworden ist, war Weltklasse für ihn. Und hat dann insgesamt ein super, super tolles Resultat noch rausgeschaut für die Österreicher. Ein bisschen Ärger gab es beim David Gleischer, dem Olympiasieger. Er wurde nämlich disqualifiziert, und zwar hatte das eine Konsequenz von einem Protest vom Team der Deutschen, die völlig richtig erkannt haben, dass er wie sowas funktionieren kann, weiß ich auch nicht, aber er hatte die falsche Rodel dabei. Also er hat die Rodel vom Reini Egger sogar bekommen und ist deswegen disqualifiziert worden nach dem ersten Lauf. Da war der Ärger natürlich sehr groß. Und Jonas Müller, der Sprint-Weltmeister, ist gestürzt im ersten Lauf. Wolfgang Kindl hatte das Problem, dass er eine andere Startnummer als die Top-Fahrer hatte. Und zwar liegt das daran, dass er die Startnummern auch immer aufgrund der Resultate bei den letzten 3 Weltcuporten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zusammengesetzt werden. Also wenn du in den letzten 3 Weltcups nicht gut warst, dann bist du auch weiter hinten mit deiner Startnummer. Und das war bei der Bahn in Winterberg dann doch ein Nachteil, muss man auch sagen. Zweiten Lauf war es dann besser. Wolfgang Kindl mit der drittbesten Laufzeit, aber insgesamt nur 8. geworden, da hat er sich sicher mehr erwartet. Trotzdem, es ist wieder ein anderer eingesprungen und hat dann Silber geholt.
Genau, hat dann Silber geholt. Wollte auch Wolfgang Kindl auch mit Sicherheit ansprechen. Mit kleiner Platz 8, mit Sicherheit nicht so ganz schade, aber du hast das Thema angesprochen, das war mit Sicherheit dann auch für ihn Nachteil, weil man hat es in der Bahn in Winterberg, die ist dann doch schon wirklich sehr, sehr überraschend, immer wieder dann auch schwierig zu fahren. Man hat es auch schon angesprochen, gerade Platz 3 jeweils ging an Semen Pavlichenko, Platz 4 jeweils Johannes Ludwig und dann auch Platz 5 im normalen Rennen Chris Eiseler. Also von daher aus deutscher Sicht muss ich sagen, Tobi, ein sehr guter Wettkampf der Männer.
Ja, absolut. Also sie haben pünktlich zum Saison-Highlight haben sie wieder gezeigt, dass sie da tatsächlich auch in der Breite eigentlich den Anspruch haben und auch haben müssen, ganz vorne mit dabei zu sein. Ich finde es tatsächlich aber bemerkenswert, wie sehr die Österreicher gerade im Bereich der Herren-Einsitzer aufgeholt haben. Wolfgang Kindl hat es ja in unserer Sonderausgabe im Gespräch mit Lukas auch schon gesagt, dass gerade da beim Einsitzer der Herren sich unheimlich viel entwickelt hat in den letzten Jahren und dass es jetzt nicht nur einen gibt, der da ganz vorne mitfahren kann, sondern wir sind ja die ganzen Namen schon durchgegangen und du hast 4, 5 Leute, die sich da gegenseitig pushen und die werden den Deutschen in den nächsten Jahren das Leben noch schwerer machen, als sie es jetzt ohnehin schon tun und da muss sich die deutsche Mannschaft strecken, um da mitzuhalten. In Winterberg hat es geklappt, aber natürlich ist für die deutschen Rodler Winterberg eine Heimbahn. Ja, die haben da 3 oder 4 Trainingseinheiten mehr auf dem Buckel, als es andere Nationen haben. Und das ist ein klarer Vorteil. Und wenn wir große Ereignisse mal auf anderen Bahnen haben, dann ist dieser Vorteil nicht gegeben. Wir werden sehen, die Deutschen haben den Vorteil gehabt, sie haben ihn aber auch genutzt. Man muss es ja auch dann erstmal in die Bahn bekommen und insgesamt war es für den deutschen Rodelverband ein ganz, ganz tolles und erfolgreiches Wochenende.
Genau, denn es gab ja noch 2 weitere Weltmeistertitel, 2-mal dann bei den Doppelsitzern, die wir jetzt zu sprechen kommen und da waren sowohl im Sprint als auch im Einzel Toni Eggert und Sascha Beneken ganz vorne weg, haben jeweils gewonnen vor Tobias Wendel und Tobias Alt, war aber wirklich sehr, sehr knapp, muss man zugeben, aber trotzdem, man muss ganz ehrlich zugeben, Lukas, die beiden Doppel waren nur knapp, waren wirklich nur schwer zu schlagen, auch wenn Stoll-Koller dran gewesen sind. Beim Sprint waren es nur 5.000stel, die dort gefehlt haben auf Platz 2.
Ja, und insgesamt 17.000stel auf die Goldmedaille. Aber man muss trotzdem klar sagen, in dieser Saison, das hat sich abgezeichnet, das ist jetzt, glaube ich, schon das 4., 5. Rennen, wo genau diese Reihenfolge auch auf dem Podest steht. Eggert Beneken auf 1, Wendel Alt auf 2, Stoll-Koller auf 3. Also das hat sich so eingependelt und es scheint relativ egal, auf welcher Bahn es ins Tal geht. Es setzen sich dann am Ende immer Eggert Beneken durch. Deswegen auch verdient Weltmeister geworden, obwohl sie noch mit Rückstand in den unteren Bereich gegangen sind, hatten dort nur die drittbeste Zeit bei der letzten Zwischenzeit und dann am Ende waren sie eben doch diese paar Tausendstel vorne im Sprint.
Ja genau, und da ging es ja wirklich auch wieder darum, wo haben sie diese Zeit hergenommen, wenn man sich die Geschwindigkeit anguckt, hatten sie eigentlich also die geringste Geschwindigkeit, aber irgendwie dann noch ja eine Abkürzung gefunden, damit sie am Ende das noch knapp für sich entscheiden konnte. Also von daher wirklich sehr, sehr knapp, sehr, sehr eng und wirklich dann im Sprint gewesen. Dann im Einzel ist aber ein bisschen, oder im Einzel war es dann ein bisschen, ja nicht so eng, aber dann noch schon knapp mit 14 Hundertstel nur auf dem 3. Platz. Also von daher ist noch im Rahmen und auf jeden Fall knapper gewesen als bei den Damen. So ein bisschen die Enttäuschung, muss ich sagen, Tobi, war ein Golke Gamm für mich. Das ist ja ihre Heimbahn und mit Platz 14 im normalen Rennen und Platz 7 im Sprint ist das eigentlich zu wenig, wenn du die Bahn und auswendig kennst.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Und die haben sich ja letzte Saison auch schon wirklich rangetastet, sind da auch im Weltcup schon aufs Podium gefahren, am Königssee zum Beispiel, Anfang Januar 2018 und alle haben eigentlich gedacht so, okay, die beiden sind jetzt bereit, auch die 2 Erfolgsdoppel Eggert Beneken und Wendel Arlt da wirklich herauszufordern, aber die letzten Wochen bedeutet einfach nur Rückschritt und du sagst es, sie sind lokalen Matadoren, habe ich schon davon gesprochen, dass das natürlich ein Vorteil ist, wenn man eine Bahn kennt. Und die Ergebnisse sind da einfach nicht gut. Muss man so klar sagen. Die 2 haben noch jede Menge Arbeit vor sich.
Genau, aber sind noch sehr, sehr jung. Also von daher können sie von dieser Erfahrung nur lernen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Event des Tages oder letzten Event der WM, der Teamstaffel. Normalerweise eine deutsche Domäne. Da hat es wirklich Siege in Folge gehagelt, auch Weltmeistertitel und auch Olympiasiege. Aber jetzt muss man überraschendes Podium sagen, oder nicht ganz überraschend, aber das Überraschende, dass Deutschland nicht ganz vorne steht, sondern, Lukas, die Russen und die österreichische Staffel steht jeweils vor der Deutschen.
Ja, Ja, die Russen waren bärenstark, also über eine halbe Sekunde Vorsprung auf Österreich, auf die Zweitplatzierten. Und das haben sie einfach geschafft, weil sie mannschaftlich wirklich die Stärksten waren. Sie haben die zweitbeste Laufzeit, wobei da nur 3/1000 entschieden haben bei den Damen. Sie haben die beste Laufzeit bei den Herren und auch bei den Doppelsitzern. Das war eigentlich die größte Überraschung. Juschakow, Prokhorov haben dort eine richtig starke Fahrt auch gezeigt. Und haben da sich aus meiner Sicht dann verdient auch die Goldene geholt. Ja, warum ist Deutschland Dritter geworden? Da war doch der eine oder andere kleine Fehler von Felix Loch dabei. Und was auch auffällt, wenn man auf die Zeiten schaut, dass die Startzeit von Egert Benneken nicht gerade toll war. Da haben sie Zeit liegen gelassen, vor allem im Vergleich zu den Österreichern, die da einfach schneller waren. Stoik Holler haben am Start schneller reagiert und das hat dann schon den Ausschlag gegeben. Es waren dann eben nur 2 Zehntel, die auf Silber gefehlt haben, aber ja, da waren die Österreicher diesmal besser. Gut, dass es diesmal geklappt hat. Österreich hat schon einmal das Touchpad im Ziel verpasst in dieser Saison. Das hat diesmal geklappt. Das war im Winterberg nicht so technisch einfach nicht so anspruchsvoll. Und was auch ausschlaggebend war für die Silberne, für Österreich, war, dass Hanna Bock, die Dame bei uns, die 6. beste Laufzeit runtergefahren hat. Sie hat 3 Zehntel verloren, was ich vom Doppelsitzerstart aus auf einen Lauf ja gerade noch okay finde. Aber dann, also das ist ja so irgendwie noch die einzige Baustelle, die wir jetzt haben, dass wir bei den Damen nicht die Top-Athletin haben einfach. Aber die sind auch noch jung, können sich hoffentlich noch an die Spitze etablieren. Und die Startzeiten waren super im österreichischen Team jeweils. Und deswegen haben wir dann auch, ja, wirklich völlig überraschend. Es hat ja bis zur letzten Zwischenzeit so ausgesehen, als ob Deutschland da klar Zweiter wird, aber dann doch noch Österreich die Silberne davon getragen.
Ja, genau. Also es war wirklich so ein bisschen die große Überraschung des Wochenendes, dass Deutschland dort auf der Heimbahn sich nicht den Titel holen konnte. Aber man muss auch sagen, andere Mannschaften haben auch wirklich starke Fahrer. Gerade bei den Österreichern sehen wir es ja, wir haben schon angesprochen, dass da noch eine gute Frau mit dabei ist. Wird das noch spannender mit sein? Auch die Russen wirklich sehr, sehr stark gewesen. Tatja Ivanova und Sevin Pavlichenko haben mich wirklich sehr, sehr stark präsentiert und dann auch dafür gesorgt, dass die russische Staffel sich am Ende dann auch verdient diesen Titel holen konnte. Damit sind wir Ende unserer Rückschau auf die Rodel-WM, gehen jetzt in die kurze Pause und kommen dann zurück und gucken dann auf die nordische Kombination in Trondheim dort. Waren am Wochenende die nordischen Turniere, wie gesagt, und da gab es mal wieder einen norwegischen Doppelsieg, und zwar Johan Magnus Riebe, aber dazu gleich mehr. Hier war Kalt, schon irgendwie in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
Mein David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kalt, stolz sich euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir gucken jetzt auf die nordische Kombination und Jan Magnus Rieber, der jetzt Summer gewonnen hat, hat jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen vergessen lassen, mit 2 wirklich guten Siegen auch im Sprint bewiesen, dass er wirklich dann vorne weggehen kann. Und ich denke, Tobi, das war wieder das, was wir von ihm erwartet haben und weil er auch in den letzten Monaten, also letzten Wochen, bevor sie die kleine Krise war, auch gezeigt hat.
Ja, Wahnsinn. Also wie der in diesem Alter das in der Saison bisher durchzieht, das ist echt bemerkenswert. Da hat man fast den Anschein, dass da ein Dominator auf die nächsten Jahre auf uns zukommt, weil er einfach super konstant ist, in der Loipe super ist, auf der Schanze sich keine Blöße gibt und das mit einer Ruhe jeweils zu Ende bringt. Der Weltcup-Gesamtstand, der drückt es aus. Er ist da weit, weit vorne, während alle anderen, die dahinter sind, ob das ein Ritschek ist, ein Vatabe, ein Franz Josef Real oder ein Seidel, die sind alle relativ nah beieinander. Nur Rieber ist das Maß aller Dinge. hat er jetzt am Wochenende auch wieder gezeigt. Ist der stärkste nordische Kombinierer, den es zurzeit gibt. Zweifelsohne.
Genau, das unterschreibe ich so. Das ist, kann man definitiv so sagen. Stark an der Scheibe, stark im Laufen. Von daher muss man seine Gedanken, wenn alles normal läuft, dann auch Gesamtweltcup gewinnen wird und auch den Titel sich sichern kann. Guckt man auf die weiteren Ergebnisse oder die weiteren Läufer. Magnus Krog am Samstag Zweiter gewesen und auf Platz 3 Wilhelm Denifel, der überraschend das Springen gewonnen hatte. Lukas, damit war so überhaupt nicht mehr zu rechnen.
Ja, unser Oldie, Willi Denifel, 38 Jahre ist er mittlerweile alt, will aber auf jeden Fall noch die Heim-WM in Seefeld mitnehmen. Und mit dem dritten Platz auf einmal empfiehlt er sich auch wieder für das WM-Aufgebot von Österreich. Wir haben jetzt wirklich ja, fast schon die Qual der Wahl. Es ist jetzt so, dass wir dass Denifel jetzt schon der vierte Athlet ist, der einen Podestplatz in dieser Saison erzielt hat, neben Real, neben Seidel und neben Philipp Orter. Und ja, auf einmal ist er doch wieder da, zurück im Rennen, was natürlich auch beim Willi Denifel immer dazu zählt ist, er braucht einen absoluten Topsprung, damit er mit Vorsprung in die Loipe geht. In der Loipe ist er nicht der Stärkste, das wissen wir schon seit Jahren. Das wird sich auch so spät in seiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr ändern. Aber ja, so hat es geklappt und so könnte es klappen für einen Podestplatz. Fakt ist auch, dass die zwei Norweger dann in der Loipe extrem Gas gegeben haben. Magnus Krog führt ja, glaube ich, sogar in dieser neu eingeführten Wertung bei den Langläufern. Ist also über die Saison gesehen bislang der Stärkste. Und ja, dass Rieber das Tempo da auch mitgehen kann, hat er da wieder gezeigt. Der passt sich ja immer auch so ein bisschen darauf an, wie die Rennsituation ist. Wenn er es nicht muss, dann läuft auch nicht die Top-Zeiten. Aber diesen Wochenende hat er es wieder gezeigt, dass er auch in der Loipe ja extrem schnell sein kann.
Genau, hat es dort wirklich unter Beweis gestellt. Magnus Krog führt jetzt auch die an, nachdem es vorher noch alles anders gewesen ist. Ist er angeführt als bester Langläufer, aber da er nicht am Start gewesen ist in Trondheim, hat ihm jetzt Magnus Krog den Titel abgenommen oder die Führung abgenommen. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall aus deutscher Sicht davor dem Tobi Vinzenz Geiger, der sich wirklich in einer starken Form präsentiert, gerade läuferisch, am Samstag Platz 5 und dann am Sonntag Platz 2. Denkbar knapp hinter Rieber, 1,2 Sekunden ihm dort gefehlt haben. Da hat er wirklich Pech gehabt.
Ja, total. Aber es zeigt, dass wir Deutschen uns da nicht verstecken müssen, dass wir auch einen jungen Athleten im Köcher haben, der sich inzwischen in die Weltspitze vorgearbeitet hat. Er hat ja auch vor ein paar Wochen seinen ersten Weltcup gewonnen und ist absolut dran. Und wir sind bei den Kombinieren sehr, sehr verwöhnt gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da ist es umso wichtiger, dass jetzt, wo gerade die Arrivierten, von denen man es eigentlich eher erwartet hat, wo die gerade schwächeln oder tatsächlich völlig außer Form sind, wie Frenzel zum Beispiel oder auch Fabian Riesle, dann ist es umso wichtiger, dass mit Vinzenz Geiger einer da ist, der auch im Hinblick jetzt auf die WM die Fahnen da hochhält.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu sehen. Wenn man sich an den Deutschen angucken, Johannes Rizek am Sonntag den Platz 9 belegt, am Samstag, am Samstag war es der 11. Platz, Fabian Riesel Platz 12 am Samstag und auch am Sonntag gut präsentiert, am Ende Platz 11. Dort ist einmal dann wirklich so ein bisschen das Springen das Problem. Läuferisch müssen wir uns bei den beiden gar nicht unterhalten, aber Tobi, da muss noch ein bisschen an der Schanze gearbeitet werden.
Ja, total. Es zieht sich durch die ganze Saison durch. Läuferisch war das nie das Problem. Und wenn ich jetzt sage, völlig außer Form, dann ist es vielleicht auch zu hoch gegriffen, weil wir aber eigentlich von den Arrivierten Frenzel, Rizek und Riesle eigentlich immer erwartet haben, dass sie in die Top 5 laufen. Und die drei haben in Südkorea bei Olympia, die haben dieses Feld über die Großschanze, haben die zerlegt. Und zwar alle drei zusammen, was in der im Mannschaftswettbewerb dann auch passiert ist bei Olympia, war einfach beeindruckend. Und das ist so ein bisschen der Maßstab, den sie selbst gesetzt haben, an den sie sich messen lassen müssen. Und nur im Langlaufen geht es halt nicht. Das ist, die Disziplin heißt nordische Kombination. Und mir ist es unerklärlich, woher diese Schwächen diese eklatanten Schwächen auf der Schanze herkommt. Das ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Müsste man nach der Saison mal auf Ursachenforschung gehen, weil es ist schon sehr auffällig, dass es gerade die Deutschen in dieser Frequenz und in dieser Anzahl über die ganze Saison hin nicht hinkriegen. Ganz komisch.
Ja, bin ich komplett bei dir, auch wenn man guckt, Erik Wenzel Platz 15, Platz 29 nach dem Springen, weil es nicht angetreten zum Laufen war, denn Kränkeln, Tester mit Blick auf die WM in Seefeld. Mal gucken, wie es dann dort weitergeht. Und dann auch müssen wir natürlich auch nochmal über Österreicher sprechen kommen. Lukas Platz 4 von Franz Josef Real dann am Sonntag gehabt. Knapp 1,2 Sekunden geschlagen gewesen von Jürgen Grohrbach, aber trotzdem auch Lukas Greiner auf Platz 6. Also das sind wirklich gute Leistungen, die dann natürlich auch mit Blick auf Seefeld dann hoffen lassen, dass man vielleicht sogar wirklich mit einem Überraschungssieg oder mit einem Überraschungspodest dann eine Heimmedaille holen kann.
Ja, so eine große Überraschung wäre es gar nicht mehr. Mario Seidl hat jetzt diese Wettkämpfe ausgelassen, der Sieger des Nordic Triple vom vergangenen Wochenende. Auch Franz Josef Real hat dort gewonnen. Ja, also dass sie springen können, wissen wir. Und dann, wenn es eine gute Ausgangsposition für den Langlauf gibt, dann ist ein Podestplatz immer drinnen. Also mittlerweile haben sich die zwei vor allem wirklich schon vollkommen etabliert jetzt in der Weltspitze. Ich bin gespannt wirklich jetzt darauf, wen die Trainer jetzt mitnehmen werden, weil wir haben eben Seidl, Real, wir haben auch Lukas Greiderer, der seine Stärken ganz klar in der Loipe hat. Wir haben einen Lukas Klapfer, der bei Olympia Bronze geholt hat, der auch ein starker Läufer ist, aber ja, auch vielleicht so ein bisschen ähnlich wie jetzt die ganze deutsche Mannschaft auch seine Probleme auf der Schanze ein wenig hat. Philipp Orter ist noch dabei, Martin Fritz ist dabei und der Bernie Gruber, auch ein arrivierter Athlet, der auch extrem stark mittlerweile ist in der Loipe. Ich bin gespannt, was sie sich da überlegen. Ich bin mir sicher, dass es auch für die verschiedenen Wettkämpfe in Seefeld dann die verschiedensten Aufstellungen geben wird. Da werden keineswegs immer dieselben vier starten dürfen. Ja, aber ich blicke, was die nordische Kombination betrifft, sehr positiv auf Seefeld dann.
Genau, Seefeld ist dann am 20. Februar, geht es dann da offiziell los. Bis dahin haben die nordische Kombination noch zwei Wettkämpfe. Mal einen Klick drauf, nochmal den Lati, wo sie nochmal ihre Form testen dürfen und dann nochmal gucken müssen können, was sie noch vielleicht ein bisschen dann ändern können. Blick auf die WM, die Deutschen, wie gesagt, müssen gerade im Springen dann noch einen Schritt zulegen, aber sie haben letztes Jahr bewiesen, hat es auch nicht so funktioniert. Da waren zum Höhepunkt fit, mal gucken, was sie dann in den nächsten Wochen zeigen und wie sie sich dann bei der WM präsentieren. Wir machen jetzt die nächste kurze Pause und kommen dann zum Skispringen, also wirklich dann zu den Spezialisten und da müssen wir natürlich über einen Österreicher sprechen, aber dazu gleich mehr hier bei Karlsruhe als Irmina Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolz, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir kommen jetzt zum Skispringen. Die Skispringer waren in Sapporo in Japan am Wochenende und da gab es einen Doppelsieg von Stefan Kraft, sowohl am Samstag als auch am Sonntag stand der ganz oben. Ja, und bei ihm merkt man irgendwie, Lukas, er ist jetzt irgendwie befreit. Dieser Sieg in Zakopan hat irgendwie was ausgelöst.
Ja, Stefan Kraft, der dritte Sieg in Folge, Hattrick, geschafft jetzt. Ja, jeder spricht wieder davon, dass er in absoluter Topform ist und dass es dem Team Auftrieb gibt. Ja, gut, so großen Auftrieb im Team sieht man jetzt noch nicht. Die anderen sind nach wie vor, ja, Daniel Huber vielleicht in den Top 10 hin und wieder, aber sonst noch nicht so gut. Aber es ist wirklich sehr erfreulich und ich will ja auch nochmal hier erinnern, dass er auch bei der Vier-Schanzen-Tournee schon bei 3 von 4 Springen auf dem Podest stand. Gut, er hat da einfach Garmisch verkackt, muss man offen und ehrlich so sagen, aber sonst war er auch eigentlich dort schon richtig gut und hat jetzt in Sapporo wirklich einen Doppelsieg feiern können und zwar gar nicht so knapp, es waren jeweils bei beiden Wettbewerben jeweils 10 Punkte Vorsprung. Super Timing, finde ich. Also so 2 Wochen vor der Ski-WM oder sind es 3? 3 Wochen sind es, glaube ich, noch. Es schaut ganz gut aus. Hoffen wir, dass, also aus österreichischer Sicht natürlich, dass er diese Form dann konservieren kann.
Ja, sieht nach einem perfekten Formaufbau aus für Stefan Kraft, aber vielleicht hat er schon zu hoch gepiekt. Wir werden es sehen dann in Seefeld bei der WM und kommen dann auch natürlich auf die anderen Athleten zu springen, weil dahinter, Tobi, da war es so ein bisschen bunt durchgemischt. Am Samstag waren auf Platz 2 Kamil Stoch und Robert Jonas noch Platz 3 und dann am Sonntag waren Timi Saic und Ryoyo Kobayashi auf den jeweiligen Plätzen dahinter. Also von daher ist das dann doch wirklich spannend zu sehen, dass das auch sehr ausgeglichen ist und Ryoyo Kobayashi ist momentan noch nicht ganz so in Form, wie es jetzt vor der Schwedenstadt beziehungsweise auch bis dahin gewesen ist.
Ganz komisch, aber das, er steht so ein bisschen sinnbildlich dafür, was das Skispringen ja auch irgendwie prägt. Und zwar ist es, glaube ich, viel mental. Ich meine, was dieser Mann kann, das haben wir bei der Tournee gesehen und auch vor der Tournee und unmittelbar danach. Aber irgendwas scheint Klick gemacht zu haben. Und diese Lockerheit, das Unbeschwerte scheint bei ihm weg zu sein. Vielleicht ist es auch alles ein bisschen viel gewesen für den jungen Athleten mit den ganzen Medienterminen, die dann mit dazukommen und der Hype, der natürlich um ihn entsteht. Dann erwartet natürlich jeder in Japan, wenn sie mal dann wirklich auch aus Europa nach Japan fliegen, dass er dann dort auch tatsächlich mal seinem Heimpublikum das zeigt, was er kann und was er bei der Vierschanzentournee hingelegt hat. Ja, er ist mental nicht so weit vorne und Stefan Kraft, ja, Lukas hat es gesagt, es hatte sich eh angedeutet, schon kurz vor der Tournee und bei der Tournee und der ist plötzlich vom Mentalen, vom Selbstvertrauen, der ganze Flugapparat, es funktioniert wieder alles und wenn er die Form hält, dann ist er der Top-Favorit in Seefeld. Und da muss auch Kobayashi erstmal wieder rauskommen aus diesem Tief. Ja? Ich meine, er ist ja noch Dritter geworden. Aber für seine Verhältnisse, für das, was er schon gezeigt hat, ist er gerade nicht so in Form. Es wird schwierig.
Genau, 20 Punkte Rückstand waren es am Samstag, 12 waren es am Sonntag. Also von daher doch schon einige Punkte, die ihm dort gefehlt haben auf den siegreichen Österreicher. Wenn wir uns mal angucken, anderen Top-Springer, Kamil Stoch, ich habe schon angesprochen, Platz 2 am Samstag, dann aber am Sonntag auch nicht ganz so stark gewesen, dort nur Platz 6 insgesamt, nach einem schlechten ersten 126,5 und dann besser gemacht mit 131,5 Meter. Also auch bei ihm ist so ein bisschen so eine Schwankung drinne, würde ich aber gar nicht negativ sehen, weil man merkt einfach, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, zwei konstante Sprünge zu machen, weil auch die anderen Top-Leute, Lukas, die zeigen es ja auch nicht, jetzt mal Kraft ausgenommen.
Beim Kamil Stoch muss ich, ja, ich gebe dir recht mit den Schwankungen, zieht sich ein bisschen durch seine Saison, aber was bitte nicht untergehen darf, wir haben es bei Fox als Jahrhundertsprung tituliert sogar tatsächlich. Es war so, dass Kamil Stoch im zweiten Durchgang am Samstag auf 148,5 Meter gesprungen ist und damit den Schanzenrekord, den bisherigen, um 4,5 Meter verbessert hat. Also es war ein unglaublich weiter Satz. Er hat ihn dann relativ locker noch gestanden, natürlich mit einem Kacherl, aber es war ein unglaublich weiter Satz, der auch zustande gekommen ist, weil es dann deutlichen Aufwind gegeben hat im zweiten Durchgang. Das war ein Nachtspringen. Man hat es also in den Morgenstunden sehen können bei uns in Europa. Danach kam es doch, ist man mit dem Anlauf auch deutlich nach unten gegangen noch. Aber das war ein sensationeller Satz und ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendein Schanzenrekord auf einer ganz normalen Großschanze gleich einmal um 4,5 Meter verbessert wurde. Das war ja ein sensationeller Sprung eigentlich.
Ja, genau, das wollte man natürlich nicht unter den Tisch kehren, dass er wirklich richtig, richtig stark und dass er den auch so gestanden hat, wirklich, Hut ab. Natürlich hat er dann nicht ganz die Punkte gemacht, wie Stefan Kraft, der ja zum Beispiel eine 20er Haltungsnote bekommen hat, also auch etwas, was man noch nicht so häufig gesehen hat diese Saison über. Also das spricht dann wirklich sehr, sehr zu, dass es dann wirklich ein guter Sprung von ihm gewesen sind, Stefan Kraft. Kobi, kommen wir mal so ein bisschen zu den Deutschen. Stefan Neihe mit Platz 9 am Samstag, Platz 8 am Sonntag. Das ist für ihn eine sehr, sehr gute Leistung. Dahinter fehlt es so ein bisschen. Das ist so sehr, sehr schwankend momentan in Deutschland.
Ich hatte ja gehofft, dass wir die Deutschen da jetzt mal nicht thematisieren, weil es wirklich ein furchtbares Wochenende war. Du sagst es also, Stefan Laie, das sind gute Platzierungen, aber auch er ist zu mehr imstande. jetzt will ich natürlich nicht auf Stefan Laie hier eindreschen, weil er ja immerhin mit den Top-10-Platzierungen noch die deutschen Fahnen hochgehalten hat. Aber dahinter, puh, da sind wir gerade richtig, richtig in einem Tief. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Beim Eisenbichler war es vielleicht alles auch ein bisschen zu viel. Er stand plötzlich im Mittelpunkt und hat sich alles um ihn gedreht. Und die Form war zur Tournee, da war er auf dem absoluten Top-Level, was die Form angeht. Die ist jetzt wieder weg. Karl Geiger kriegt gar nichts hin momentan. Kann ich nicht verstehen, warum er Japan nicht ausgelassen hat, weil er hat zweimal den zweiten Durchgang verpasst. Das ist eine Reise, die komplett für die Katz war. Und er ist nach wie vor der einzige Weltcupsieger, den wir haben im deutschen Team. Bei Andy Wellinger, ja, da muss man sich inzwischen ja schon mit kleinen Schritten zufrieden geben. Er hatte ja den Weltcup davor auch ausgelassen und wurde jetzt dann, ja, zeigt sich schon Schritt für Schritt verbessert, aber ist natürlich noch weit weg von dem Wellinger, den wir letzte Saison erlebt haben. Richard Freitag war gar nicht dabei, der hat pausiert. Wir werden sehen, was es letztlich gebracht hat, aber insgesamt, ja, die Reise nach Japan, die hätten wir uns sparen können. Da hätten wir, glaube ich, lieber noch eine Trainingseinheit in Innsbruck hingelegt und in Seefeld.
Ja, wäre vielleicht besser gewesen, vielleicht Andy Wellinger mit seinem letzten Sprung, 134, der 6. besten zweiten Durchgang, vielleicht gibt ihm das so ein bisschen Selbstvertrauen, dass er das vielleicht mal mitnehmen kann. Ich finde, wir sollten nicht unter den Tisch kehren lassen, der junge Moritz Bär, der mit dabei gewesen ist, Platz 29 geholt, also das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dann am Sonntag leider die Top 30 nicht geschafft, da hat es dann für ihn denkbar knapp als 36. der nicht funktioniert, aber ich denke trotzdem, dass man den 29. Platz dort nicht unter den Tisch kehren lassen sollte. Ansonsten muss man sagen, Lukas, die Norweger, wir hatten es ja schon angesprochen, die haben es ein bisschen gebraucht, sind jetzt aber voll da. Jetzt haben sie am Samstag hatten sie 2 in den Top 10 und am Sonntag dann sogar direkt 3. Also auch die Norweger werden so langsam wach und werden natürlich auch mit Blick auf die Schielen, Robert Johannesson, Johan André Vorfang und auch Halvor Granerüd, die jetzt echt gut in Form sind.
Ja, durchaus. Sie wechseln sich halt auch immer ein bisschen ab vorne, muss man sagen. Johansson mit dem Podestplatz am Samstag, Sonntag dann nur mehr Platz 9. Aber natürlich, sie haben auch eine solide Basis an Top-Athleten, die dann vor allem auch im Hinblick auf einen Teamwettbewerb eine gute Mannschaft darstellt. Mich hat überrascht, dass in diesem Jahr doch eigentlich recht viele nach Sapporo mitgeflogen sind. Tobi hat angesprochen, Richard Freitag hat zum Beispiel die Bewerbe ausgelassen, aber sonst waren das doch weniger Athleten, die darauf verzichtet haben, auf diese Asien-Abstecher als in den vergangenen Jahren. Wohl auch, weil sie irgendwie die Form finden wollen für die WM. Und ich glaube, es ist, wenn mich nicht alles täuscht, es sind sogar Trainings gar nicht mehr möglich in Innsbruck oder Seefeld. Da gibt es schon die Regularien von der FIS, dass man 3 Wochen vor den Wettkämpfen selbst dann auch nicht mehr trainieren darf. Das war nämlich noch ein Thema, warum denn die Österreicher nicht mehr trainiert haben in Innsbruck. Ja, früher, also vor der Vierschanzentournee ist es nicht gegangen, weil da kein Schnee gelegen ist und es über 10 Grad gehabt hat in Innsbruck. Und danach ist der Weltcup-Kalender auch einfach voll und dann gibt es eben schon diese Sperrfrist. Das ist gar nicht so leicht, genau. Also da darf man dann gar nicht mehr von der FIS aus.
Genau, haben wir das Thema auch geklärt und wollen dann natürlich jetzt auch ein bisschen das Skispringen abschließen. Da gibt es noch 3 Events, bevor es dann zur WM geht in Seefeld. Da ist einmal noch Oberstdorf jetzt am Wochenende, dann geht es nach Lahti und dann ist nochmal Willing. Also nochmal 2 deutsche Chancen, wo man dann noch ein bisschen Selbstvertrauen sammeln kann, bevor es dann in Seefeld mit der WM weitergeht. Mal gucken, wie sich die Athleten bis dahin präsentieren werden, ob dann Stefan Kraft seine Form so behalten könnte. Er ist natürlich hier bei Kaltschnäuzig. Wir machen jetzt hier die nächste kurze Pause und kommen dann zum Biathlon und gucken natürlich dort auf die Ergebnisse vom Wochenende in Antholz, wie sich die Athleten geschlagen haben. Also dann bleiben hier bei Kaltschnäuzig im Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind ein allerletztes Mal zurück hier bei Kalt 90 Irgendwie auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller, noch bei mir sind immer noch Lukas Zanger von Spox Österreich und Tobi Ruf von T-Online und wir gucken jetzt auf die Biathlon-Wettbewerbe von Antholz in Italien und da gab's ja mal wieder einen Sieg von Laura Dahlmeier. Sehr, sehr happy ist sie gewesen nach ihrem Massenstartsieg. Es ging ja wirklich für sie sehr dramatisch los, als sie als letzte Starterin im Sprint wirklich mit den letzten Kräften reingekommen ist, aber dann, Tobi, muss man sagen, sie hat sich wirklich durchgefeiert und da sah sie auch körperlich in den nächsten Rennen besser aus.
Wahnsinn. Also es scheint wieder so zu sein, dass Laura Dahlmeier alles so getimt hat, dass sie zum Saisonhöhepunkt zu den Weltmeisterschaften wieder in absoluter Topform ist. Sie hat sich langsam rangetastet an den Weltcup dieses Jahr, hat immer wieder Pausen eingelegt und wie sie jetzt in Antholz aufgetreten ist, das muss der Konkurrenz zu denken geben, weil was sie im Massenstart abgeliefert hat. Und sie ist nur nicht bei 100%. Auch das hat man gesehen. Aber sie nähert sich den 100%. Und ja, das macht sehr, sehr große Hoffnung für die WM in Östersund. Ganz, ganz tolles Rennen auch am Schießstand, diese Ruhe bewahrt. Und in der Loipe ist sie wieder da. Das Gesamtpaket, Laura Dahlmeier, arbeitet wieder darauf hin, Lukas hat Seifenoper oder wie hast du es gesagt, Lukas? Telenovela.
Telenovela,
genau. Telenovela. Alles macht sich Sorgen um Laura. Wie geht's Laura? Laura ist wieder da. Oh, doch nicht. Laura geht's wieder schlechter. Aber jede Telenovela hat ein Happy End. Und das feiern wir hoffentlich in Östersund.
Genau, auf jeden Fall ein Happy End bei 50 Schuss nur 2 Fehler zu haben. Das ist wirklich überragende Stärke und sie hat sich auch wirklich gesteigert, hat sich erst am Anfang viel Zeit gelassen am Schießstand in dem ersten Rennen. Dann wurde sie immer sicherer, hat immer besser sich präsentieren können, auch in der Loipe. Deswegen ist das auf jeden Fall der Schritt nach vorne und du hast angesprochen, Tobi, sie ist mit Sicherheit längst noch nicht auf ihrem Top-Niveau und das sollte der Konkurrenz schon zu dämpfen geben, wenn sie trotz ihrer noch nicht vorhandenen Top-Qualität dann doch schon so weit vorne mitlaufen kann. So ein bisschen die Überraschung, muss man sagen, insgesamt war Luisa Therese Hauser, Lukas, Platz 9 gewesen im Sprint und dann nochmal sich sehr, sehr stark präsentiert in der Verfolgung, Platz 6, also richtig, richtig starke Leistung von ihr.
Ja, genau, also die Lisa war wirklich happy mit ihren Leistungen. 2 Top-Resultate. Was mich extrem freut, ist, wenn man sich ansieht, wo sie war im Weltcup nur 2-mal besser, mit 2 5. Plätzen, einer davon eben in Östersund. Dort hat sie überhaupt von 9 Top 10, sie ganz langsam, im Weltcup war sie 9-mal in den Top 10 und davon gleich 4 Ergebnisse in Östersund gesammelt. Also für die WM, finde ich, sind das gute Vorzeichen. Vielleicht, wenn ihr ein wirklich brillanter Tag gelingt, ist da sogar eine Medaille drin. Das hätte ich vor dieser Saison ja auch nicht erwartet, aber sind wirklich Top-Resultate. Im Massenstart ist sie dann vielleicht ja so ein bisschen die Luft ausgegangen. Da war sie dann nur 23. 4 Fehler waren zu viel, aber insgesamt ein super Wochenende da in Antholz.
Ja, was man mir jetzt sagen muss, sie ist wirklich sehr, sehr schnell am Schießen. 7 schnellste Zielzeit im Sprint und 8 schnellste in der Verfolgung. Also von daher ist das wirklich sehr, sehr gut, dass sie dort schnell schießen, weil man sieht es ja, Dorothea Ravira ist sehr, sehr schnell am Schießstand mal wieder gewesen, hat auch ein Rennen gewinnen können, die Verfolgung, nachdem sie Platz 8 im Sprint gewesen ist. Denn in dem Sprint gab es die größte Überraschung wohl des Wochenendes. Marketa Davidova hat das Rennen gewinnen können, 0 Fehler geschossen, am Ende 1,7 Sekunden Vorsprung vor Kaiser Meckereien gehabt, die auch mal wieder vorne mit dabei gewesen sind. Tobi, mit der Davidova haben wir nicht gerechnet. Da musst du mal sagen, sie hat ein ganz, ganz starkes Wochenende gehabt.
Absolut, aber ich kann tatsächlich viel mehr zu ihr auch nicht sagen, weil du hast es angesprochen, hatte ich nicht auf dem Zettel. Und umso bemerkenswerter ist das, was sie jetzt gezeigt hat. Und wir werden es jetzt geht's ja in die USA und nach Kanada. Wenn sie da mitfährt, bin ich sehr gespannt, ob wir von ihr noch mehr sehen in dieser Saison. Gibt ja auch immer wieder Eintagsfliegen, aber zuzutrauen ist ihr jetzt viel. Müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten.
Genau, haben wir auf jeden Fall das Auge drauf, gerade ihre Laufzeiten lassen auf jeden Fall laufen. Siebtbeste Laufzeit im Sprint und dann auch der zehntbesten in der Verfolgung und der drittbesten in der Massenstart. Auf jeden Fall beweist sie, dass sie sehr, sehr schnell eine Loipe sein kann. Das haben wir natürlich drauf, müssen aber natürlich auch noch über die andere Deutsche sprechen, die ein Podium geholt haben. Tobi, Platz 3, Vanessa Hinz im Massenstart, mega gefreut, wirklich mega happy gewesen. Das war wirklich ja so eine Art Befreiung für sie, hatte man das Gefühl, als sie in die über die Ziellinie gelaufen ist.
Ja, total. Sie hat ja die ganze Saison auch mit sich selbst gehadert und dann hat es mal in der Loipe nicht gepasst, dann hat es am Schießstand öfters nicht gepasst und wenn dann endlich mal ein Rennen kommt, wo dann wirklich alles funktioniert und sie sich dann auch mit dem Podest belohnt, ist das für eine Athletin natürlich ein unglaublich befreiendes Gefühl und man hat sie angesehen, du hast es auch gesagt, sie war richtig happy und sie hat sich da das auch verdient, weil sie immer an sich gearbeitet hat und sie hat auch an sich geglaubt, weil sonst kannst du solche Ergebnisse auch nicht erzielen. Und ich glaube, es tut auch dem gesamten deutschen Team gut. Erinnert ihr euch, wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass Laura Dahlmeier dieses Zugpferd so wichtig ist für die Mannschaft, weil sie auch diesen Druck rausnimmt. Und Laura kommt zurück und plötzlich gewinnt Franzi Preuß in Ruhpolding. Jetzt ist Vanessa Hinz auf dem Podium in Antholz. Ist eine Theorie von mir, aber ich glaube, dass die Rückkehr von Laura Dahlmeier diesem gesamten Team einen Push gibt, weil der Druck jetzt auch nicht mehr so groß ist auf die in der vermeintlich zweiten Reihe stehen. Es fokussiert sich alles auf Laura und die können hinten dran jetzt in Ruhe arbeiten und sie können es ja, sie zeigen es ja, aber sie haben es nie konstant hingebracht und jetzt hat es Vanessa Hinz auch geschafft, Franzi Preuß in Ruhpolding sehr gut, ist ein tolles Signal für die Biathlon-Damen, die sind zurück.
Genau, auf jeden Fall, auch wenn es da auch noch Potenzial mit sich nach oben gibt, Denise Herrmann, starke Laufzeiten mal wieder gehabt, immer genau. In den Top-Zeiten gewesen, aber ja. Halt bei ihr das Schießen, 14 Fehler insgesamt, immer 3 Wettbewerbe sind einfach zu viel, um ganz vorne mit einzugreifen. Franziska Skeldebrand war in Ordnung, Platz 27, Platz 18, Platz 27, Massenstart vielleicht ein bisschen zu wenig, da hat sie 4 Fehler geschossen, damit wird es dann für sie sehr, sehr schwierig. Caroline Leuchler, auch okay, 36, 21 gewesen in Sprint bzw. Verfolgung. Mit Platz 8 im Massensport eine gute Leistung gezeigt, 0 Fehler geschossen. Das ist bei ihr auch die Grundlage, weil sie läuferisch noch nicht ganz so stark ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, es war in Ordnung. Kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man eine junge Starterin mit reinnimmt. Hat man aufgeschrieben, Maria Janine hätte ich aufgeschrieben. IBU Cup momentan 5. im Gesamtweltcup, noch eine sehr, sehr junge Athletin. Vielleicht ist es mal eine Option, sie mal mitzunehmen, vielleicht auch dann mit Blick auf die internationalen Wettkämpfe dann in Amerika, Kanada, das kann man mal vielleicht mal probieren, ja. Dass sie da so ein bisschen Michael Luft einfach mal schuppern kann, genau. Gucken wir dann drauf, wie dann die entsprechenden Aufgebote dann auch sind, gucken dann jetzt aber zu den Männern rüber, wo ja Johannes Vinjes-Bö mal wieder 2 Siege sich holen könnte in Sprintverfolgung, wurde dann aber geschlagen in der Massenstart von den Franzosen und da muss man so ein bisschen sagen, Lukas, die Franzosen waren wirklich sehr, sehr stark, viele Top-Platzierungen gehabt, gerade Verfolgung, wo sie geschlossen hinter ja Johannes Vinjes-Bö gewesen sind, Platz 2, 3, 4 und 5 und muss sagen, dass diese französische Mannschaft momentan wirklich sehr, sehr stark ist.
Die ist wirklich stark. Die hat einen Sprung gemacht in dieser Saison. Das ist beeindruckend. Währenddessen ja witzigerweise Martin Foucault eigentlich ein bisschen hinter den Erwartungen bleibt oder auf jeden Fall nicht mehr so dominant ist wie in den letzten Jahren, vor allem was seine Laufleistungen betrifft. Vielleicht hilft es ja, dass mit Vincent Vitot die Franzosen jetzt einen bei den Biathleten einen ehemaligen Langläufer als Langlauftrainer haben. Und man hört immer wieder über die Wochen jetzt in dem Weltcup, dass er den Franzosen durchaus im Training einiges abverlangt. Und das scheint Früchte zu tragen beim französischen Team. Und es scheint vielleicht auch bei Martin Foucault die einen oder anderen Körner zu viel abverlangt zu haben im Training, dass er vielleicht das jetzt in den Rennen nicht umsetzen kann. Das sind natürlich nur Mutmaßungen. Wir kennen die genauen Leistungsdaten nicht von den Franzosen, aber es ist schon wirklich auffallend, wie wie stark die sind, über die ganze Saison jetzt schon gesehen. Und ja, die, von der Mannschaft muss man wirklich ein bisschen Angst haben.
Ja, das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Vor der muss man wirklich ein bisschen Angst haben, weil man guckt, Martin Foucault, das haben wir angesprochen, jetzt gerade 0 Fehler hat er geschossen im Sprint und damit ist er normalerweise dann unter den Top-Leuten früher gewesen. Ja, Platz 10, 21 Sekunden Rückstand gegenüber Bö, der noch eine Schafrunde geschossen hat. Also dort einige Zeit verloren, insgesamt 33,5 Sekunden. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich, aber trotzdem, die französische Mannschaft präsentiert sich stark und ist mit Sicherheit auch der heißeste Anwerfer für die Staffelmedaille. Aus deutscher Sicht, Tobi, müsste man sagen, Arndt Peiffer hält so ein bisschen die deutschen Fahnen hoch, Platz 9 in der Verfolgung, Platz 6, Platz 6 in der Verfolgung, Platz 9 im Sprint, so ist es richtig, und dann im Massenstart Platz 3 dort bewiesen können, 0 Fehler geschossen und sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert, auch wenn er nicht immer ganz zufrieden gewesen ist mit seinen Wettkämpfen.
Ja, du hast es gut zusammengefasst. Er zeigt natürlich, was er kann, zu was er imstande ist. Dann gibt es bei ihm Wettbewerbe, bei denen es dann nicht so ganz aufgeht, aber wenn es bei Arndt Peiffer nicht so ganz aufgeht, wird er halt immer noch Sechster, Achter, Neunter. Wenn es bei den anderen jedoch nicht ganz aufgeht, sind sie relativ weit zurück. Bei Benedikt Doll würde ich jetzt einfach mal abwarten. Es kann einfach sein, dass das ganze Wochenende nicht gepasst hat, aber er war ja davor sehr konstant mit Peiffer zusammen. Und da würde ich jetzt erstmal noch nicht so hochhängen. Die anderen haben aber einen deutlichen Rückstand. Und das zieht sich schon über die ganze Saison. Mit einem Podiumplatz von Johannes Kühn gab es immer mal wieder Ausschläge nach oben, wo auch ein Potenzial angedeutet wird. Aber über die gesamte Saison hinweg sind Arndt Peiffer und Benedikt Doll die Aushängeschilder bei den deutschen Herren. Und in Antolz hat es leider nur Arndt Peiffer gezeigt, aber ich bin mir sicher, dass bei Benedikt Doll das ein Ausrutscher war und wir da ganz beruhigt mit zwei Top-Athleten in die nächsten Wochen und dann natürlich auch in die WM gehen können.
Genau, gucken wir uns das auch mal noch an. Johannes Kühn insgesamt in jedem Rennen 4 Fehler geschossen. Damit ist es natürlich ganz, ganz schwierig, nach vorne zu kommen. Trotzdem dann noch in einem Sprint von Platz 49 auf 28 nach vorne gelaufen. Erik Lesser mit Platz 31, 21 ist okay. 2 und 4 Fehler sind dann aber wieder zu viel. Roman Rees mit 0 Fehler noch im Sprint gewesen. In Ordnung, finde ich, insgesamt, auch wenn Platz 22 vielleicht ein bisschen wenig ist, aber dann von der Kaga nicht mehr dabei mit gewesen. Philipp Navrat, guten Sprint gezeigt, 21. Platz, nur ein Fehler, dann aber in der Folge 5 Fehler geschossen, Platz 49. Also da muss man wirklich gucken, dass auch gerade so am Skistand einfach ein bisschen mehr Sicherheit da ist, dass man einfach mal auch mit 0 durchkommt, wenn man sich das mal anguckt. Es gab nur 2 Einlagen von Deutschen oder 2 Rennen mit Deutschen, wo dann 0 geschossen haben. Einmal das von Roman Rees im Sprint und dann die Arndt Peiffer beim Massenstart. Also da muss besser noch gearbeitet werden am Skistand, konzentrierter agiert werden. Da darf man auch wirklich bis zum Ende des letzten Schusses muss man alle Konzentrationen hochhalten. Das ist etwas, was die deutsche Mannschaft angehen muss, was dann auch die Trainer auch besprechen müssen. Kommen wir aber noch zu den Österreichern abschließend. Lukas, Simon Eder, Platz 5, Platz 8, Platz 10 ist in Ordnung, aber er wollte mehr, habe ich richtig gefahren starten, oder?
Ja, es ist leider wirklich so, dass also ich finde, es ist ja ein gutes Zeichen, dass er sich über solche Resultate fast schon ärgert. Im Sprint war es so, dass er lange auf dem dritten Platz war, dann sind mit 2 relativ hohen Startnummern noch Gigonard und Bjöntegard vorne reingelaufen auf Platz 2 und 3. Und dann war es wieder nichts mit dem Podestplatz. Insgesamt Platz 5 im Sprint mit einem Fehler von Simon Eder und trotzdem nur 23 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Also ich will es ja nicht sagen, aber wenn er da den Nuller schießt, gell, weil wir wissen, was da vielleicht drin wäre. Generell schießt er ja exzellent. Er hat über die gesamte Saison gesehen noch immer eine exzellente Quote von 93%. Beim Liegenschießen sind sogar 96%. Das ist wirklich exzellent. Er ärgert sich allerdings darüber, dass er einfach läuferisch, im Sprint hat es gepasst, aber dann in den anderen 2 Rennen in der Verfolgung und im Massenstart nicht so mithalten kann. Er sagt selber, es ist super, dass er so gut schießt, aber beim Läuferischen, da muss er immer so viel investieren, dass er mitgehen kann und dass er aufschließt auf die Konkurrenten, dass es ihm dann auf lange Sicht eben fehlt an der Kraft. Und genau andersrum gesehen ist es natürlich bei Julian Eberhardt, der jetzt in die an diesem Wochenende die Plätze 12, 14 und 11 herausgelaufen hat. Im Sprint hat er 3 Fehler geschossen, in der Verfolgung und im Massenstart 5 Fehler jeweils. Das ist deutlich zu viel. Wenn man auf seine Trefferquote schaut, das sind 78%. Damit liegt er sogar wirklich noch besser als in den letzten 3 Saisonen. Aber dennoch, ja, das ist halt sein ewiges Thema und er weiß es selber, er hat es auch selber angesprochen. Es muss besser werden auf dem Schießplatz. Ihm wäre es natürlich auch lieber, wenn die Dinger fallen würden und weiß werden. Aber ja, 5 Fehler sind halt leider zu viel. Zu viel, um da wirklich für ganz vorne reinzulaufen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das sieht man ja auch bei anderen Leuten, dass es einfach wieder zu schwierig wird, weil die vorne doch wirklich sehr, sehr hochprozentig dann schießen. Mal gucken, wie er dann und auch die anderen natürlich sich in den nächsten Wochen zeigen werden. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt, wer dann auch mit nach Nordamerika fährt, mit nach Cannonmore und dann natürlich mit in die USA hinein. Das wird sehr gespannt sein. Salt Lake City wird dort die zweite Station sein. Mal gucken, wer dort diesen Trip wirklich macht. Das ist mit Sicherheit auch ein kräftezehrender Trip und dann noch mit Blick auf die WM, weil da noch jemand sagt, okay, ich mache vielleicht nur einen oder überhaupt gar keinen und trainiere lieber, um einfach dann fit zu sein. Wir halten die Augen drauf. Nächste Woche geht es dort weiter in Cannonmore. Also von daher dort uns dranbleiben, uns natürlich auch weiterhören, natürlich auch gerne mal Rezension schreiben und erklären, Feedback geben. Was haben wir gut gemacht? Natürlich am liebsten 5 Sterne, klar, aber natürlich uns auch gerne konstruktives Feedback geben. Wir werden euch natürlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter auf dem Laufenden halten, mit Themen, mit Interviews, mit Specials zu den verschiedensten Sportarten. Also von daher unbedingt den Feed abonnieren, uns folgen auf Twitter und auf Facebook und den Handle Kaltschnäuzig mit AE geschrieben. Und dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Bis nächste Woche wieder hier bei Kaltschnäuzig, irgendein Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.